SRF 1.
Uhr, hier sind die Mittagsinformationen von Schweizer Radio SRF. Rendezvous Mittag mit diesen Themen. Asylsuchende sollen nicht mehr vorläufig aufgenommen werden. Der Bundesrat will diesen oft kritisierten Status abschaffen. Großes Problem mit dem großen Flieger. Airbus überlegt sich, den doppelstöckigen A380 nicht mehr zu bauen. Dann Gemeindepräsident, ich doch nicht. Oder etwa doch?
Wenn vor 10 Jahren jemand gesagt hätte, dass ich gerne an Geburtstage gehe von 90-Jährigen, dann hätte ich den ausgelacht.
Die Gemeinden auf der Suche nach jungen Gemeinderäten. Und um 13 Uhr Wahlkampf in Frankreich. Die erste Fernsehdebatte der bürgerlich-konservativen Kandidaten verlief gesittet. Alain Juppé gewann laut Umfragen. Was ist, was kommt, was wird? Unser Korrespondent Charles Liebherr ist Gast im Tagesgespräch um 1. Ein Rendezvous Mittag mit Simon Loy. Guten Tag. Während andere Länder die Einwanderungsgesetze deutlich verschärfen, will der Bundesrat die Situation für Menschen, die hier nur vorläufig aufgenommen sind, verbessern. Die 35.000 vorläufig Aufgenommenen sollen mehr Rechte bekommen und einen neuen Status. Wie das ankommt, aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Vorläufig aufgenommen. Es sind vor allem Menschen aus Eritrea, Syrien, Afghanistan und Somalia, die in der Schweiz diesen Status haben. Sie müssten eigentlich gehen, werden aber geduldet, weil ihre Wegweisung nicht vollzogen werden kann. Solche Menschen bleiben oft jahrelang in der Schweiz, haben aber deutlich weniger Rechte als andere Ausländerinnen und Ausländer. So dürfen sie nur einer Arbeit nachgehen, wenn ihnen der Wohnkanton ausdrücklich eine Bewilligung erteilt. Vom Lohn müssen sie 10% als Sonderabgabe an den Bund überweisen. Als bloß vorläufig Aufgenommene sind sie zudem für viele Arbeitgeber unattraktiv. Kein Wunder, sind über 70% von ihnen arbeitslos und beziehen Sozialhilfe. Dieser Zustand soll nicht länger andauern, findet der Bundesrat. Der Direktor des Staatssekretariats für Migration, Mario Gattiker, erklärt:
Der Bundesrat ist der Meinung, dass eigentlich nur eine grundsätzliche Neuausrichtung dieses Status die bestehenden Mängel und die bestehenden Fragezeichen beseitigen kann.
Er will deshalb einen neuen Status der Schutzgewährung schaffen. Schutzgewährte hätten neu grundsätzlich das Recht, in der ganzen Schweiz einer Arbeit nachzugehen. Nach einem Aufenthalt von 5 Jahren dürfte der Wohnsitzkanton zudem eine Aufenthaltsbewilligung erteilen. Der Nachzug von Familienmitgliedern wäre nach einer Karenzfrist von 2 Jahren möglich. Reisen ins Ausland würden gestattet, außer ins Heimatland. Dadurch erhofft sich der Bundesrat eine bessere Integration dieser Menschen und eine deutliche Reduktion der Sozialhilfekosten. Gleichzeitig betont Staatssekretär Gattiker, dass der neue Status nicht attraktiver sei als das, was EU-Staaten in ähnlichen Fällen gewährten.
Ansonsten entsteht irreguläre Binnenwanderung hin zur Schweiz, nicht? Weil man sich in der Schweiz einen besseren Status erhofft, als er etwa in einem anderen europäischen Staat gewährt wird.
Noch ist der neue Status nicht mehr als ein Vorschlag des Bundesrates, der dem Parlament in einem Bericht unterbreitet wird. Eine konkrete Vorlage müsste erst noch ausgearbeitet werden und dann die Parlamentsberatung oder allenfalls eine Volksabstimmung überstehen. Die SVP zeigt sich bereits enttäuscht vom Vorschlag des Bundesrates. Nationalrat Heinz Brandt:
Was er heute präsentiert, lehnt sich sehr stark am bisherigen an und ist kein entscheidender Lösungsfortschritt.
Vor allem hätte Brand erwartet, dass eine strengere Praxis bei der Wegweisung von vorläufig Aufgenommenen eingeführt wird. Die Schweizerische Flüchtlingshilfe hingegen möchte weitergehen als der Bundesrat. Mediensprecher Stefan Frey:
Wir sind sowieso der Meinung, dass die vorläufig Aufgenommenen eigentlich den anerkannten Flüchtlingen gleichgestellt werden sollten. Es ist nun wirklich nicht einzusehen, warum die Hälfte der syrischen Flüchtlinge als anerkannte Flüchtlinge gelten und die andere Hälfte ist dann einfach in einer vorläufigen Aufnahme und in einem eher unsicheren Status.
Immerhin, sagt die Flüchtlingshilfe, sei der Vorschlag des Bundesrates ein Schritt in die richtige Richtung.
Philipp Burkhardt hat berichtet. Nun zu Andi Lüscher mit weiteren Nachrichten.
Nach dem Suizid eines terrorverdächtigen Syrers in Leipzig lehnt der zuständige Ministerpräsident des Bundeslandes Sachsen personelle Konsequenzen ab. Stanislav Tillich räumte im Deutschen Bundesrat aber ein, dass im Umgang mit dem inhaftierten Syrer Fehler passiert seien. Wörtlich sagte er, der Suizid hätte in jedem Fall verhindert werden müssen. Der Ministerpräsident erklärte, er sei bereit für eine unabhängige Untersuchung. Der syrische Terrorverdächtige war in der Nacht auf Montag festgenommen worden. Ihm wurde vorgeworfen, einen Anschlag auf einen Berliner Flughafen vorbereitet zu haben. Am Mittwochabend strangulierte sich der 22-Jährige mit seinem Hemd. Syrische und russische Kampfflugzeuge haben erneut die syrische Großstadt Aleppo angegriffen. Die Rebellen im Ostteil der Stadt wurden laut eigenen Angaben auf sehr heftige Art und Weise bombardiert. Ihre Angaben lassen sich von unabhängiger Seite nicht überprüfen. Die Angriffe finden einen Tag vor neuen Gesprächen über eine Waffenruhe statt. In Lausanne treffen sich dazu die Außenminister der USA, Russlands, der Türkei, Saudi-Arabiens und Katars. In Myanmar, dem ehemaligen Burma, sind tausende Menschen auf der Flucht, darunter auch viele Familien zu Fuß. Wie Nachrichtenagenturen berichten, wurden zudem 180 Menschen mit Helikoptern in Sicherheit gebracht. Grund sind ethnische Unruhen im westlichen Bundesstaat Rakhine. Bewaffnete Kämpfer und die Armee liefern sich dort immer wieder Gefechte. In der Region leben viele Angehörige der muslimischen Minderheit Rohingya. Die Armee gehe hart gegen die muslimischen Bewohner vor, so Augenzeugen. Japan nimmt am Montag an über 150 Flug- und Schiffhäfen eine neue Gesichtserkennungstechnik in Betrieb, um sich vor Terroristen zu schützen. Laut dem japanischen Justizministerium gleicht das System die Gesichter von Ausländern mit den Gesichtern von registrierten Terrorverdächtigen ab. Bislang wurden die Gesichter von den Angestellten der Einreisebehörde von bloßem Auge verglichen. Literatur-Nobelpreisträger Bob Dylan hat seine Auszeichnung an einem Konzert in Las Vegas mit keinem Wort erwähnt. Der US-Musiker habe am Abend auch die Nobelpreisrufe des Publikums ignoriert, wird aus den USA berichtet. Bob Dylan war gestern von der schwedischen Akademie mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet worden. Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat sein 10.000. Flugzeug ausgeliefert. Der Großraumjet des Typs A350 ging an die Fluggesellschaft Singapore Airlines, wie Airbus im südfranzösischen Toulouse mitteilt. Airbus meldet eine gute Auftragslage bei den Passagierflugzeugen. Verhalten sei die Nachfrage allerdings nach dem A380, dem größten Verkehrsflugzeug der Welt. Der Wirbelsturm Nicole über dem Atlantik hat die Bermuda-Inseln weitgehend verschont. Laut Medienberichten drehte der Sturm der Kategorie 2 ab und entfernt sich nun von den Inseln. Trotzdem hätten Ausläufer des Wirbelsturms Schäden angerichtet. So seien etwa Mauern eingestürzt und Dächer abgedeckt worden. Zudem seien Straßen überflutet. Nach den großen Schäden, die der Wirbelsturm Matthew in Haiti, auf Kuba und in mehreren US-Bundesstaaten angerichtet hatte, war Nicole auf den Bermuda-Inseln mit großer Sorge erwartet worden. Zum Wetter. Die erste kräftige Föhnlage in diesem Herbst hat den Walliser Bergen am Morgen Orkanböen bis 120 km pro Stunde beschert. Im Berner Oberland stellte die Jungfraubahn den Betrieb wegen des starken Windes ein. Starker Föhn bläst auch am Nachmittag in den Alpen. Die weitere Prognose: Im Norden gibt es teils sonnige Abschnitte, im Süden fällt kräftiger Regen. Die Temperatur erreicht 9 bis 11 mit Föhn bis 20 Grad. Morgen scheint beidseits der Alpen zeitweise die Sonne bei 16 Grad.
Wenn man als Flugzeugbauer heute das 10.000. Flugzeug seine Geschichte ausliefern kann, dann macht das sicher Freude. Wenn aber gleichzeitig der einstige, im wahrsten Sinne des Wortes, riesengroße Hoffnungsträger zum riesengroßen Sorgenkind wird, dann dürfte das die Jubiläumsfreude doch ziemlich trüben. Wir reden vom europäischen Flugzeugbauer Airbus und seinem Großraumflugzeug A380. Platz für bis zu 800 Passagiere hat dieser Flieger, ist doppelstöckig und vor 10 Jahren erstmals ausgeliefert worden. Matthias Heim ist unser Aviatik-Experte in der SRF-Wirtschaftsredaktion. Welche Probleme hat Airbus denn mit diesem A380?
Ja, es ist ein Grossraumflugzeug und das hat seinen Preis. Gemäss Airbus kostet ein Flugzeug über 400 Millionen Dollar. Das ist sehr viel. Fürs gleiche Geld kann eine Fluggesellschaft 2 bis 4 andere Flugzeuge aus der Airbus-Familie kaufen. Zudem ist der A380 wegen seiner Größe nur auf bestimmten Strecken einsetzbar. Für eine Fluggesellschaft heißt das, sie kann einen A380 nur zwischen ausgewählten Destinationen wirklich profitabel betreiben.
Also dieser Flieger ist schlicht zu groß.
Ja, für bestehende Flughäfen ist der A380 prinzipiell meistens zu groß. Das ist so. So musste beispielsweise der Flughafen Zürich seine Infrastruktur baulich anpassen, damit der Riesenvogel starten und landen, aber auch andocken kann. Und Zürich ist keine Ausnahme. Etwas anders sieht es denn bei den neuen Flughäfen aus, beispielsweise in den Golfstaaten. Dort hat man die größeren Dimensionen dieses Flugzeuges von Anfang an berücksichtigen können.
Hat man denn bei Airbus so vor 15, 20 Jahren den Markt falsch eingeschätzt? Lag man falsch mit «Größer ist auch besser»?
Ja, die Airbus-Manager sind damals grundsätzlich von der richtigen Analyse ausgegangen, dass nämlich in Zukunft mehr Menschen fliegen werden. Nur ist die Frage, versuchen die Fluggesellschaften, mehr Passagiere pro Flugzeug zu befördern oder setzen sie mehr dafür kleinere Flugzeuge ein? Und derzeit zeigt sich, dass die Fluggesellschaften offenbar mit kleineren, flexibler und profitabler sind.
Was bedeuten denn nun diese Probleme, die Airbus mit dem A380 hat, für Airbus selbst?
Ja, Airbus hat vorerst einmal angekündigt, die Produktion des A380 zu drosseln. Ab 2018, also in 2 Jahren, sollen nur noch 12 Stück pro Jahr gefertigt werden. Das ist nur noch halb so viel wie bisher. Dann will Airbus eine Standortbestimmung vornehmen. Zumindest vorläufig fehlen nämlich weitere Bestellungen für dieses Flugzeug.
Steht denn dieser A380, also die Probleme, die man mit ihm hat, steht das exemplarisch für den Zustand von Airbus?
Ich glaube nicht. Airbus ist ein riesiger Konzern mit einer Rüstungssparte, einer Helikopterproduktion und eben den Passagierflugzeugen. Und da bei den zivilen Flugzeugen sind die Auftragsbücher prall gefüllt. Über 6'000 Flugzeuge sind bestellt und werden in den kommenden Jahren ausgeliefert. Das sind vor allem Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge. Und die Aussichten für die Flugzeugbauer sind grundsätzlich gut. Die UNO geht davon aus, dass der Flugverkehr in Zukunft um 5% pro Jahr zunimmt. Das heisst, es braucht grundsätzlich mehr Flugzeuge. Aber neben Airbus drängt auch China mit einem eigenen Flugzeug auf den Markt. Und das bedeutet für Airbus, aber auch den amerikanischen Konkurrenten Boeing, dass es nicht einfacher wird.
Vielen Dank für diese Einschätzungen. SRF-Wirtschaftsredaktor Matthias Heim im Rendezvous. Jung, willig und die Ausnahme. Gemeindepolitiker unter 35. 35, sehr demokratisch, sehr genossenschaftlich und mit immer mehr Publikum. Die linke Wochenzeitung WOTS. Und politisches Experiment auf Montenegrinisch. Die Opposition nach 26 Jahren mitregieren lassen, also ein kleines bisschen mitregieren lassen. Ein typischer Gemeindepräsident ist graumeliert, bürgerlich, männlich. Trifft's ziemlich gut. Das Durchschnittsalter eines Gemeindevorstehers in der Schweiz ist 54 Jahre. Heute startet der Schweizerische Gemeindeverband deshalb eine neue Offensive, um Junge für die Gemeindearbeit zu begeistern. Einer dieser Jungen, der sich bereits begeistern ließ, ist Alex Arnolds. Mit knapp 31 wurde der Ostschweizer Gemeindepräsident der Rheintaler Gemeinde Eichberg. Was fasziniert ihn an Straßenkommissionen, Katasterplänen und Abfallentsorgung? Ivan Santoro hat Alex Arnold im ländlichen Eichberg getroffen.
Eichberg, ein Traum. So wirbt die Gemeinde für sich. 1500 Einwohner zählt Eichberg. Eine Bäckerei, ein Dorfladen, 3 Garagen, 6 Gasthäuser. Zum Beispiel die Traube am Bach. Eine Beiz mit Stammtisch. Gesprächig sind die Gäste nicht, wenn man sie auf ihren jungen Gemeindepräsidenten anspricht. Nur so viel. Doch, der Arnold Alex, der mache es gut. Und überhaupt, es habe ja sonst niemand Gemeindepräsident werden wollen, damals im Herbst vor 4 Jahren. Stimmt nicht ganz. 2 SVP-Herausforderer hatte der damals 31-Jährige besiegt. Eichberg, ein Traum, auch Gemeindepräsident zu werden? Nein, sagt Alex Arnold.
Das ist eigentlich aus einem Spaß heraus entstanden. Anstelle für ein Parlament zu kandidieren, könnte man auch ein richtiges Amt anstreben, ein Exekutivamt.
Sagten sich er und seine Kollegen. Aus Spaß wurde ernst. Arnold wurde gewählt und zwar klar. Quasi über Nacht wurde der 31-Jährige also Gemeindepräsident. Hatte er Angst vor dem Amtsantritt?
Da bin ich wahrscheinlich der Typ, der vor so etwas nicht Angst hat, sondern da war dann die Motivation da, die Freude da, dass die Unterstützung da ist. Und dann habe ich mich auf diese Herausforderung vor allem gefreut.
die Angst, die kam dann mit der Zeit oder mehr gesagt der Respekt vor der Aufgabe.
Ein Vorteil für diese Aufgabe: Alex Arnold war an Dorf und Gemeindehaus nicht fremd. Er ist in Eichberg aufgewachsen und hat auf der Gemeinde die KV-Lehre gemacht. Nach der Lehre wagte er den Quereinstieg in die Informatik. Als Softwareentwickler zog es ihn schließlich nach St. Gallen. Kaum richtig dort angekommen, ging es aber nach der Wahl wieder zurück in die Heimatgemeinde, in die Provinz, nach Eichberg. Vieles, ja fast alles, war neu für ihn als frischgebackenen Gemeindepräsidenten. Neu, aber spannend. Auch wenn das Amt einige Aufgaben bereithielt, die für ihn ungewohnt waren.
Wenn vor 10 Jahren jemand gesagt hätte, dass ich gerne an Geburtstage gehe von 90-Jährigen, dann hätte ich den ausgelacht.
Auch sonst hat er seit seinem Amtsantritt vor 4 Jahren einen Wandel durchgemacht. Einst als Vertreter der Piratenpartei gewählt, politisiert er mittlerweile bei der CVP. Er sei vom Visionären zum Realpolitiker geworden, gibt Alex Arnold zu. 50% beträgt das Pensum als Gemeindevorsteher in Eichberg. Hinzu kommen aber viele weitere Aufgaben, welche das Amt so mit sich bringt. Und einen Tag pro Woche arbeitet er in St. Gallen als Softwareentwickler.
Das ist ein interessanter Ausgleich, mal noch etwas anderes zu haben in der Woche, aber auf der anderen Seite natürlich auch oftmals schwierig, beides unter einen Hut zu bringen.
Trotzdem, einen vielseitigeren Job gäbe es kaum, meint Arnold, mittlerweile 35-jährig und eben erst mit Glanzresultat als Gemeindepräsident bestätigt. Noch immer ist er einer der jüngsten Exekutivpolitiker in der Ostschweiz. Ein Grund, weshalb sich Junge nicht für das Amt begeistern können, sei sicher das angestaubte Image des Gemeindepolitikers, aber auch die Trägheit der Politik.
Die Jungen sind heute dynamisch unterwegs und schnell unterwegs. Und da braucht es schon viel Geduld, sich in diesen Prozessen zurechtzufinden und diese auch zu begleiten.
Und ein Gemeindepräsident braucht eine dicke Haut, denn vielfach müsse er als Blitzableiter hinhalten. Angestaubtes Image, träge Politik, Buhmann. Der Job sei kein einfacher, für ihn aber stimme es, für den Moment. Eine wirkliche Karriereplanung macht Alex Arnold nicht und so weiß er auch nicht, wie lange er noch Gemeindepräsident von Eichberg im Rheintal bleiben wird.
Vielleicht noch bis zur Pension, vielleicht schlage ich auch irgendwann wieder ein anderer Weg ein. Im Moment ist das offen.
Wer weiß. Alex Arnold wurde also quasi aus Spass Gemeindepräsident, wie der Beitrag zeigte. Reto Lindecker, Direktor des Schweizerischen Gemeindeverbandes, war am Vormittag bei mir im Studio. Wenn da jemand aus Spass reinrutscht, sagt das doch so einiges aus über das Image dieses Amtes.
Ich denke nicht, dass es über das Image dieses Amtes etwas aussagt. Es sagt vielmehr etwas darüber aus, dass es eben nicht mehr so leicht ist, Leute zu finden, die dieses Amt ausüben wollen. Und wenn natürlich jemand aus Spass Gemeindepräsident wird und dann wirklich auch Spass hat nachher, umso besser.
Jeder 20. Gemeinderat ist unter 35, also extrem wenige. Ist denn Gemeinderat das Amt gar nicht mehr auf dem Radar der jungen Menschen?
Es ist sicher so, dass man nicht als erstes daran denkt, Gemeinderat zu werden. Oder viele Leute sind dort in der Karriereplanung, haben vielleicht eine Ausbildung, eine erste Ausbildung, vielleicht schon eine zweite abgeschlossen und denken jetzt vor allem an den Hauptberuf und vergessen dabei vielleicht ein wenig, dass man eben auch andere Dinge, zum Beispiel Politik, tun könnte. Und dann ist es schon so, dass wir feststellen, dort, wo es Leute gibt, die das machen in jungen Jahren, ist das ansteckender als dort, wo es eben zum Beispiel nicht der Fall ist und vor allem ältere Leute in Exekutivämter gewählt werden. Also es gibt auch einen Effekt, einen Nachahmungseffekt eigentlich.
Was ist denn das Gute daran, wenn Gemeinderäte möglichst jung sind?
Ich persönlich denke nicht, dass es gut ist, wenn alle Gemeinderäte in einer Gemeindeexekutive möglichst jung sind, sondern ich denke, es kommt auf die gute Mischung darauf an, dass eben alle Altersklassen repräsentiert werden in einem Gemeinderat und dann vielleicht auch eben zum Beispiel junge Leute an die Gemeindeversammlung gehen, weil sie sehen, einer von uns ist im Gemeinderat. Also ich denke, die gute Mischung macht es aus und da braucht es eben auch einen Jungen oder eine Junge.
Also wer jung ist, der geht heute nicht unbedingt in die Gemeindepolitik, sondern der sucht sich eine attraktive Stelle in der Privatwirtschaft. Kann da die Gemeindepolitik schlicht nicht mithalten? Ich spreche jetzt mal den Lohn an zum Beispiel.
Bezüglich Lohn sind natürlich so Milizämter nicht wahnsinnig attraktiv. Man macht sich jetzt in verschiedenen Kantonen Gedanken dazu, da wird es auch Bewegung kommen, aber natürlich kann ein Milizamt nicht mithalten mit einem Job in der Privatwirtschaft. Ich denke aber, es gibt andere Vorteile. Man kann zum Beispiel in jungen Jahren eben schon Führungserfahrung, Projekterfahrung auch sammeln. Und man lernt in einem Gremium mit unterschiedlichen politischen Ansichten zum Beispiel umzugehen.
Stichwort Vereinbarkeit, Familie, Beruf.
Wir stellen oft fest, dass sich auch die Gemeinden noch zu wenig Gedanken machen, was eben die Vereinbarkeit von Familie und Beruf anbelangt. Also ich plädiere stark dafür, dass man sich eben auch in den Gemeinden überlegt, was für Sitzungszeiten zum Beispiel haben wir? Ist das möglich mit einer Familie? Ist das auch für eine Frau möglich? Und sich das überlegt und dann allenfalls eben auch gewisse Rhythmen anpasst. Also wir sind hier noch nicht überall so weit, dass man von einer guten Vereinbarkeit sprechen kann.
Also die Arbeitsbelastung ist eigentlich zu hoch. Also man hat ein 50% Pensum, aber man arbeitet mehr.
Ja, die Arbeitsbelastung ist hoch und ich denke, es ist vor allem auch die Gesamtbelastung. Wenn man eine Familie hat, einen Freundeskreis, man macht vielleicht noch Sport oder ist kulturell tätig, hat einen Job, hat ein Milizamt und meistens haben die Leute, die ein Milizamt haben, die haben noch weitere Chargen oder die haben noch Chargen eben wiederum in Vereinen, in Stiftungsräten und so weiter. Und es ist das Total, das oft zu viel ist.
Aber diese Karriere kann auch jäh fertig sein. Also man muss sich auch immer wieder einer Wiederwahl stellen und das bringt natürlich gewisse Unsicherheiten.
Das ist so, gerade eben Personen, die ein 50% oder sogar ein 100% Amt haben, leben in einer gewissen Unsicherheit. Es gibt auch Amtszeitbeschränkungen in gewissen Kantonen und Gemeinden. Das bringt eine Unsicherheit mit sich und es gibt Kantone, die darauf reagiert haben und sogenannte Abwahlversicherungen zur Verfügung stellen oder die man abschließen kann, eben darum, weil man nicht sofort wieder einen neuen Job finden kann. Also das Risiko besteht, ja.
Ist man in der Privatwirtschaft gegenüber abgewählten Exekutivmitgliedern offen?
Eine Abwahl per se ist nicht unbedingt für ein schlechtes Image verantwortlich. Also ich denke, man kann wieder etwas finden, aber es ist schwierig. Also ich habe oft gehört, dass man eben dann auch als bekannte Persönlichkeit vielleicht ein bisschen weniger schnell wieder eine Stelle findet, weil auch Arbeitgeber gewisse Hemmungen haben.
Reto Lindecker ist Direktor des Schweizerischen Gemeindeverbandes. Sie hören Rendezvous Mittag, 9:01. In der Schweizer Presse herrscht seit Jahren Katerstimmung. Auflage- und Leserzahlen sinken. Auch diese Woche wieder waren die Zahlen mehrheitlich miserabel. Es gibt aber eine Ausnahme. Die linke Wochenzeitung WOZ. Die hat massiv an Leserinnen und Lesern gewonnen. Wie sie das geschafft hat, Sabine Gorschi.
Wie viel Ziele kann man machen auf dem Eis? Im Bild?
Fünf.
Wir weiss, sieben.
Ich habe nicht mal einen Titel.
Wer weiß?
Ja. Ah, da.
Wie soll die Titelseite der neuen Ausgabe aussehen? Die WOZ-Redaktion diskutiert und die Zeit drängt, denn bald müssen die Seiten fertig sein und in den Druck. Die Diskussionen der WOZ-Redaktion mitten im Zürcher Industriequartier laufen gleich wie bei anderen Zeitungen. Und auch optisch unterscheidet sich hier nichts von einer anderen Redaktion. Überall Bürotische mit viel Papier, Bücher, Computer, Gestelle voller Dossier, Archiv, Kopierer, Telefone. Doch etwas fehlt. Es gibt kein Chefbüro. Denn die WOZ hat eine andere Struktur. Als einzige Zeitung der Schweiz ist sie genossenschaftlich organisiert, sagt Roman Schürmann, Mitglied der Geschäftsleitung.
Wir gehören uns selbst. Wir alle, die hier arbeiten, sind Mitbesitzerinnen dieser Zeitung. Und es gibt sonst niemand, keine Stelle, die uns reinredet, wir müssen jetzt dieses oder jenes machen oder dürfen dieses oder jenes nicht machen, sondern wir können wirklich, wir machen eigentlich die Zeitung, die wir wirklich machen wollen.
Und dies seit der Gründung vor 35 Jahren. Die WOZ startet, selbstverwaltet, basisdemokratisch mit einem klaren Linkskurs, aber kämpft 3 Jahre später bereits ums Überleben, weil Abonnenten und Inserate ausbleiben. In der Not wird ein Förderverein gegründet. Die WOZ kann ihre Schulden tilgen und sich über Wasser halten, auch weil sämtliche Beteiligten sehr wenig verdienen. 1.900 Franken brutto sind es in den 1980er Jahren. Mittlerweile sind die Löhne zwar gestiegen, doch im Branchenschnitt immer noch tief. 5.000 Franken brutto gibt's, und zwar für alle 50 Mitarbeitenden bei der WOZ, ob Layouter, Redaktorin oder Informatiker. Das Geld für die Löhne kommt hauptsächlich von Abonnenten und Gönnern. Die Geldprobleme bei den Zeitungen wegen dem Einbruch bei den Inseraten haben die WOZ deshalb weniger getroffen als andere Printprodukte, bestätigt Roman Schürmann.
Wir waren weniger oder überhaupt nicht gezwungen im Vergleich zu anderen Zeitungen, dass wir jetzt in den letzten, sagen wir, 10 Jahren hätten Stellen abbauen müssen oder sonstige Sparmaßnahmen durchziehen müssen. Das heißt, wir konnten unsere journalistische Qualität hochhalten und vielleicht sogar ein bisschen ausbauen.
Mittlerweile versuchen viele Medien, die Leser vermehrt an sich zu binden und so Geld zu verdienen im Internet. Ein Konzept, das die WOZ mit ihrem Förderverein seit über 30 Jahren umsetzt, ohne Internet. Das mag altmodisch erscheinen, aber es funktioniert. So gibt es Geld für zusätzliche aufwendige Recherchen. Neulich erschien beispielsweise ein vielbeachtetes Sonderheft zu Dschihadismus in der Schweiz. So entsteht Leserbindung und Glaubwürdigkeit. Das attestieren der WOZ auch unabhängige Medienexperten. Zurück auf der Redaktion. Der Erfolg macht Freude, aber Roman Schürmann hat noch keine Zeit zum Feiern.
Ja, ich glaube, das steht noch an. Wir werden das sicher dann irgendwann mal noch begießen.
Doch zuerst muss die neueste Ausgabe fertig werden. Das ist bei der WOZ eben wie bei allen anderen.
Seit 26 Jahren wird Montenegro von der gleichen Partei regiert und sie wird übermorgen Sonntag bei den Parlamentswahlen wohl wieder am meisten Stimmen machen. Nur, die Partei regiert nicht gerade zum Wohle der Bevölkerung. Die leidet nämlich unter Korruption, Armut und Arbeitslosigkeit. Der Unmut über die Regierung führte vor rund einem Jahr zu Straßenprotesten. Langzeitmachthaber Milo Djukanovic versuchte, die Lage ein wenig zu beruhigen und hat sich darum auf ein politisches Experiment eingelassen. Er lässt die Opposition ein bisschen mitregieren. Auslandredaktor Christoph Wüthrich.
Bei den Protesten wurden harte Vorwürfe an die Regierung von Premier Djukanovic laut. Die Minister und ihre Familien hätten nicht nur ihre eigenen Taschen gefüllt und die Wirtschaft des Landes verkommen lassen. Sie hätten auch den Staatsapparat und Steuergelder missbraucht, um sich an der Macht zu halten, um 26 Jahre lang immer von Neuem wiedergewählt zu werden. Im Arbeits- und Sozialministerium hat das zum Beispiel so funktioniert.
Der Mechanismus ist so, dass sie
Das Ministerium hat den lokalen Sozialämtern bestimmte Summen zugesprochen. Die Sozialämter holten die Gelder dann ohne Angabe eines Verwendungszwecks ab und verteilten diese an potenzielle Wähler der Regierungspartei. Das sagt Boris Maric. Er steht seit diesem Mai dem Arbeits- und Sozialministerium vor und ist Teil des politischen Experiments, das gegenwärtig in Montenegro läuft. Nach den Protesten im Winter ist die Regierungspartei DPS der Opposition einen Schritt entgegengegangen und hat ihr erlaubt, mit 5 Ministern mitzuregieren. Der parteilose Maric ist einer davon. Er und seine 4 Kollegen haben sich zum Ziel gesetzt, dass sich die Regierungspartei für die Parlamentswahl von diesem Wochenende nicht in der Staatskasse bedienen und ihre Machtposition missbrauchen kann. Auch wollen die Minister bisherige illegale Praktiken entlarven, zum Beispiel eben das Anwerben von sozial schwachen Wählern mit einmaligen Hilfszahlungen. Es ist ein über Jahre und sogar Jahrzehnte geschaffenes, ausgeklügeltes System. Indizien deuten darauf hin, dass Millionenbeträge so und ähnlich zweckentfremdet wurden, sagt Maric. Maric ist stolz, dass er zumindest einen Teil dieser Praktiken stoppen konnte. Er glaubt, damit würden die kommenden Wahlen ein wenig freier und fairer. Weniger Erfolg hatte sein Kollege Doran Danilovic, der Innenminister, der von der Opposition gestellt wurde. Ihm ist es nicht gelungen, die Wählerlisten zu säubern. Darauf stehen immer noch Leute, die eigentlich nicht wählen dürften, die tot sind oder im Ausland leben. Mit ihren Stimmen kann die Partei von Premier Djukanovic das Resultat zu ihren Gunsten manipulieren. Das Experiment mit der Regierungsbeteiligung ist für die Opposition also nur zum Teil ein Erfolg. Die Regierungspartei auf der anderen Seite hat es aber in spürbare Erklärungsnot gebracht. Die Vorgängerin von Minister Maric im Arbeits- und Sozialministerium, Sorica Kovacevic, wehrt sich heftig gegen seine Vorwürfe. Das habe ich nie getan. Niemals haben wir die Hilfszahlungen nach Parteizugehörigkeit verteilt, sagt Kovacevic. Ihr Ministerium habe die Gelder an Leute in Not verteilt und von denen seien täglich Anfragen gekommen. Kovacevic beurteilt die Arbeit der Minister, die die Opposition gestellt hat, im Einzelnen sehr kritisch. Aber insgesamt findet sie das Experiment mit den Ministern aus den Reihen der Opposition gut. Sie sieht darin sogar ein Zukunftsmodell. Ich finde, dass die Regierung auch nach dieser Wahl bestimmten Oppositionsparteien erlauben muss, Minister zu stellen, sagt Kovacevic. Damit könne der tiefe Graben verkleinert werden, der die montenegrinische Gesellschaft teile. Diese Haltung vertritt im Wahlkampf auch Premier Djukanovic. Was nach einer freundlichen Geste aussieht, ist aber nur Machtkalkül. Djukanovics Macht ist angeschlagen und es könnte gut sein, dass er sie ganz verliert, wenn es ihm nach der Wahl nicht gelingt, einen Kompromiss mit dem weniger radikalen Teil der Opposition zu schließen. Sein Problem ist nur, dass im Moment alle wichtigen Oppositionsparteien schwören, dazu nicht Hand zu bieten.
13 Uhr, Frankreich, unser Nachbar im Ausnahmezustand, sucht einen neuen Präsidenten, eine neue Präsidentin. Tagesgespräch gleich im 1. und 4. nach den Schlagzeilen dieses Mittags. Andi Lüscher.
Der Bundesrat schlägt einen neuen Status für vorläufig Aufgenommene vor. Sie sollen neu als Schutzbedürftige bezeichnet werden. Sie sollen besser integriert werden, gleichzeitig soll die Schweiz für sie aber nicht zu attraktiv sein. Nach dem Suizid eines terrorverdächtigen Syrers in einem Leipziger Gefängnis lehnt der zuständige Ministerpräsident des Bundeslandes Sachsen personelle Konsequenzen ab. Stanislav Tillich räumte aber Fehler ein. Er sei bereit für eine unabhängige Untersuchung. Die erste kräftige Föhnlage in diesem Herbst hat den Walliser Bergen heute Orkanböen bis 120 km pro Stunde beschert. Im Berner Oberland stellte die Jungfraubahn den Betrieb wegen des starken Windes ein.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.